Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Hallo zusammen, willkommen zu Popcorn Culture. Wir sind wieder da. Hallo Jana.
Hallo.
Hallo Jay.
Hallihallo.
In gewohnter Runde. Diesmal, also frischer kann man nicht sein oder aktueller kann man nicht sein. Die Serie ist diese Woche zu Ende gegangen und wir reden schon drüber, haben uns das reingezogen und uns für euch viele Gedanken gemacht. Es geht um The Last of Us. Wer hat das schon gekannt von euch vorher?
Nope.
Ich auch nicht.
Ja, das ist jetzt ein Bekenntnis, das wir vorausschicken müssen ja. Und das vielleicht ein paar enthusiastische Gamer und Gamerinnen dazu bringt, gar nicht bis zum Ende zuzuhören, aber es könnte sich doch lohnen, obwohl wir das Spiel nicht gespielt haben. Also wir sind alle drei da einigermaßen jungfräulich reingegangen in diese Serie. Wir haben das Game, das eines der gefeiertsten und erfolgreichsten Games überhaupt in der Spielegeschichte ist. Das ist, glaube ich, 2013 ist das der erste Teil von The Last of Us, von diesem Spiel rausgekommen. Und das hat enthusiastische Aufnahme gefunden, begeisterte Millionen begeisterter Spieler und Spielerinnen, die sich das da reingezogen haben. Es muss ein Spiel sein, das wirklich so Gameplay mit einem filmischen Ansatz verbindet und man wird da so mitgenommen durch die Handlung. Eigentlich ist es eine Steilvorlage gewesen, daraus auch eine Filmumsetzung, eine Serienumsetzung zu machen.
Ja, und das macht die Serie ja auch ziemlich fantastisch. Nach allem, was ich gehört habe, setzt sie das Spiel wirklich sehr gut um, bringt ja ab und zu noch mal ein paar Informationen, die man als Gamer vielleicht noch nicht kannte, aber die gehen nicht weit vom Spiel weg, sondern malen eher die Welt noch ein bisschen mehr auf, geben ein bisschen Hintergrundinformationen vielleicht an mancher Ecke, aber sind vor allen Dingen, geht es sonst. Ich meine, normalerweise motzen ja alle Gamer immer, wenn ja, wenn es irgendwelche Spiele-Umsetzungen ja gibt. Aber diesmal scheint das wirklich sehr, sehr genau am Game entlang zu gehen, bis zu Dialogen. Also wirklich bis zu Dialogen. Und
ja. Grund dafür ist natürlich auch, was man sagen muss, dass der Creative Director vom Spiel, ich glaube Neil Druckmann heißt er, sozusagen auch bei der Umsetzung der Serie mitverantwortlich war. Also auch da der Creative ja Director, beziehungsweise ich glaube sogar als Produzent mit aktiv war und der natürlich ganz besonders darauf geguckt hat, dass wirklich das, was da in der Serie umgesetzt wird, auch sehr nah an dem Spiel ist. Und ja, genau. Ja. Aber wie wir alle drei, die das Spiel nicht gespielt haben, kann man natürlich trotzdem die Serie schauen und ganz wunderbar total finden. Voll. Ja. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen eingelesen und was man so von den Gamern liest, ist es sozusagen das noch ein bisschen on top, dass die Gamer, die jetzt die Serie geschaut haben, noch ein paar mehr Schmunzelmomente und Aha-Momente, glaube ich, hatten und ein paar mehr Wiedererkennungsmomente, die uns natürlich fehlen, aber das mindert ja nicht die Qualität und das Interesse an dieser wunderbaren Serie.
Absolut. Und man muss auch festhalten zu Beginn dieses Gesprächs, dass diese Serie The Last of Us wirklich das Vorurteil widerlegt, dass man aus Computerspielen keine vernünftigen Filme oder Filmumsetzungen machen kann. Also die sind ja schon, das ist ja eigentlich ein doppeltes Schicksal vieler Game-Verfilmungen, dass die Gamer, das sind dann so die Puristen, da muss einfach jedes Detail mit dem Game übereinstimmen und sonst springen die ab und sagen, ist ja gar nicht originalgetreu. Und die Nicht-Gamer sagen, ja mein Gott, was soll aus einem Computerspiel schon Vernünftiges werden? Genau. Und das ist jetzt wirklich, muss ich wirklich sagen, das ist die ultimative Widerlegung dieses Vorurteils. Man kann auf dem Hintergrund eines Computergames, zumindest wenn es ein Game Problem ist, mit einem derart brillanten Storytelling, wie The Last of Us es schon in der Game-Version gehabt haben muss, man kann aus einer solchen Vorlage eine absolut packende, berührende, tiefgängige Geschichte mit sensationellen Charakterzeichnungen machen, die eben auch Leute begeistert, die mit Computerspielen überhaupt nichts am Hut haben. Also ich finde das schon sehr beeindruckend.
Und ich würde sogar sagen, ich bin ja absolut kein Zocker. Ne? Also ich bin überhaupt niemand, der Computerspiele spielt, gar nicht. Aber die Serie hat mir Lust auf das Spiel gemacht.
Also. Was ich auch finde, man erkennt natürlich trotzdem in der Serie in ein paar Einstellungen oder in ein paar Folgen auch so ein bisschen das Spiel wieder. Also sozusagen ein paar Szenen, wo man ganz klar sozusagen aus der Perspektive von einer der Hauptfiguren, von Joel oder von Ellie unterwegs ist und in dieser Perspektive so ein bisschen durch diese Welt läuft, die da erschaffen wird. Und ich bin auch überhaupt kein Zocker. Surprise, surprise. Ja. und habe das aber trotzdem überhaupt nicht als störend, sondern irgendwie als sehr, sehr schön empfunden. Da diese sehr persönliche Perspektive, die man ja eben dann sozusagen in dem Spiel auch hat, das in einigen Episoden, ich glaube nicht in allen, aber in einigen Episoden doch sehr, sehr nah, glaube ich, auch am Spiel wiederzufinden.
Ja, absolut. Also ich habe da mir Gamer-Podcasts mindestens reingezogen. Die waren natürlich bei diesen Szenen besonders begeistert. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie dann Joel irgendwie sich duckt und so und dann merkt man, wie die Kamera halt runtergeht und das ist genau der Effekt, den man im Spiel natürlich, wenn man mit den Augen von Joel quasi die Welt sieht und dann sich runterduckt und so oder wenn er irgendwie eine Axt die an der Wand lehnt, eine Axt in die Hand nimmt, um sich zu wehren und so. In der letzten Episode, ohne jetzt zu viel zu spoilern, gibt's dann eine ganze Sequenz, wo er sich da quasi durch die Gegend kämpft, die ganz eindeutig in dieser Videospieloptik gehalten ist.
Total.
Und das wird natürlich abgefeiert von den Gamern, logischerweise. Total.
Aber ich Jana?
Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, worum es geht.
Genau. Ich wollte nur davor sagen, weil der Manu gerade das S-Wort genannt hat, apropos Spoiler. Ihr lieben Zuhörenden, wir werden in dieser Besprechung nicht ohne Spoiler auskommen. Also wenn ihr die Serie ungespoilert sehen wollt, dann drückt jetzt auf Pause, schaut euch 9 fantastische Folgen an und dann kommt zu unserem Podcast zurück und hört, was wir so dazu zu sagen haben, weil wir werden es nicht schaffen, das ohne Spoiler abzuliefern. Aber wie gesagt, man kann auch andersrum sagen, selbst die Gamer, die ganze Storyline ja tatsächlich nun kennen und, keine Ahnung, x-mal unter Umständen schon durchgespielt haben, von denen hört man, das haben wir jetzt ja nun schon oft genug gesagt, totale Begeisterung über die Serie. Also selbst die konnten an der Serie noch ganz viel Erfrischendes oder Schönes finden. Also von daher könnt ihr auch einfach weiterhören und dann halt gespoilert die Serie gucken. Aber
voll, es macht die Serie nicht schlechter, in keinster Weise.
Genau. Was ihr auch tut, guckt sie, weil sie ist wirklich gut.
Ja, und Jana, ganz recht, lass uns zu Anfang mal landen in dem groben Plot in einem groben Abriss der Story, also die Hauptfiguren, die Protagonisten sind.
Erst vielleicht noch, wo kann man sie sehen? Wo kann man sie jetzt sehen?
Ah ja.
Bei Sky, ne?
Sie läuft Sky. Bei Sky. Ist eine HBO-Serie, die im deutschsprachigen Raum bei Sky zu sehen ist. Das lohnt sich für die Serie mal einen Monatsabo zu lösen. Man kann das ja dann nachher wieder canceln, wenn man sonst nichts Spannendes findet, aber die Serie und dann, wenn man schon drauf ist, zieht man sich noch Game of Thrones kurz rein. Aber, ja, also
man kann
auch
7 Tage kostenlos gucken und kriegt auch die 9 Episoden in den 7 Tagen durchgeschaut.
Jana spricht aus Erfahrung. Ja, gut. Also, wo sind wir? Wir sind in den USA in den frühen Nullerjahren 2003, wenn es mir recht ist. Ja. Und da bricht jetzt eben mal zur Abwechslung nicht ein Virus aus. Das ist der die ganz witzige Einleitung in der ersten Episode, eine Rückblende auf ein Gespräch, ein TV, wie sagt man, eine Show, Fernsehshow, in der Leute von den Bedrohungen der Zukunft sprechen und die einen sagen dann, ja, die Viren werden uns kriegen und so. Und dann ist so ein Pilzexperte, der dann sagt, nee, vor Viren müssen wir uns nicht fürchten, die sind daran interessiert, dass sie ihre Hosts nicht komplett vernichten, weil dann für sie auch nichts mehr übrig bleibt. Aber Pilze, Leute, Pilze, es gibt Pilze, die, und das ist dann sogar die biologische Tatsache dahinter, die Ameisen befallen und sie quasi zu Ameisen-Zombies machen, die dann unkontrolliert in der Gegend rumlaufen und von diesem Pilz gesteuert wird, bis der Pilz irgendwie überall aus ihnen herauswächst. Und er sagt, Leute, das ist der heiße Scheiß, das ist, wovor man sich wirklich fürchten sollte.
Und der Pilz dann, ist der neue Virus.
Der Pilz, genau, ist der neue Virus. Und so kommt es dann auch 2003 in Austin, in der amerikanischen Stadt, bricht eben dieser Pilzbefall aus. Das wird dann mit der Zeit eingeholt, dass das irgendwie mit dem Getreide zu tun hat. Da war im Getreide drin, war irgendwie dieser Pilz, hat sich vermehrt, ist dann in die ganzen Haferflocken und die Cereals der Leute gegangen, die das im Supermarkt eingekauft haben, und das verbreitet sich dann in Windeseile, steckt oder befällt die Menschheit in Nu, und es gibt dann so, die mutieren dann auch quasi zu Zombies. Also man muss das Wort Zombie immer in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, weil die Game-Macher und Filmmacher eben explizit keinen Zombie-Film drehen wollten, aber schlussendlich sind die Ähnlichkeiten doch frappant. Also die mutieren dann so, und es gibt dann Quarantänezonen, die von eiserner Hand durch das Militär oder durch den Polizeistaat kann man nicht sagen, aber durch so militärische Einheiten kontrolliert werden, und da befinden sich die letzten nicht befallenen Überlebenden, die dann da, wie soll man sagen, in einem Überwachungsstaat ihr Dasein fristen, die Grenzen nicht verlassen dürfen und so. Und es gibt dann noch die Fireflies, das ist eigentlich so eine Untergrundorganisation, die unter anderem versucht, mit einem Mädchen, das eben interessanterweise nicht infiziert wird oder nicht befallen wird von diesem Pilz, obwohl sie schon einmal gebissen wurde von einem, die beißen dann auch und übertragen den Pilz auf diese Weise, obwohl sie schon mal gebissen wurde von einem befallenen Menschen, wird sie nicht angesteckt, und die Fireflies, diese Untergrundorganisation, versucht dann, dieses Mädchen in eine medizinische Einrichtung zu kriegen und von da aus eine Art Impfstoff oder eine Art Gegenmittel zu entwickeln. Das ist so die Story. Und im Zentrum steht eben dieses Mädchen, das ist die Ellie, und der Joel. Joel ist eigentlich ein Schmuggler, der eben illegalerweise diese Quarantänegrenzen überschreitet und der dann durch verschiedene Umstände eben die Aufgabe kriegt, Ellie in diese medizinische Einrichtung zu schmuggeln. Das ist eigentlich so der Plot, würde ich sagen.
Genau.
Oder die Ausgangslage.
Ja. Das ist die Ausgangslage, und im Grunde erleben wir dann eine Art Roadmovie über 9 Folgen, der quasi, wo Joel versucht, Ellie von Station zu Station zu bringen, die sich alle immer erweisen als untergegangen sozusagen, und dann am langen Ende, also von Boston nach, was ist die letzte Station?
Wyoming,
ne? Genau. Ja, glaube ich. Ja.
Wyoming, also schon eine ganz schöne Strecke zurückzulegen, Autos fahren manchmal, aber vieles davon muss zu Fuß zurückgelegt werden. Und ich sag mal, so hat man so die klassische Erzählstruktur eines Roadmovies, wenn man so will.
Genau. Genau. Die Episoden sind aufgebaut, dass wir starten quasi ganz grob erstmal mit der Einführung der Figuren. Hauptsächlich erfahren wir am Anfang etwas über Joel und seine Geschichte, über seinen Bruder. Joel, die eine Story ist, dass er eben Ellie, die Protagonistin, in dieses Krankenhaus gebracht werden muss. Die andere ist, dass Joel einen Bruder hat und er keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder hat. Und die eigentlich regelmäßig Kontakt hatten und er sich nun auf die Suche seines Bruders macht. Und den hat er das letzte Mal auch in der Nähe von Wyoming irgendwo auf dem Weg quasi in die Richtung das letzte Mal von ihm da Kontakt gehabt. Und er ist sein jüngerer Bruder und er hat das Gefühl, er muss auf ihn aufpassen und macht sich nun auch deswegen auf den Weg, um seinen Bruder zu suchen. Und so kommen die beiden irgendwie mehr schlecht als recht zusammen, haben genau. Am Anfang noch jemanden dabei, noch die Tess dabei, eine Freundin von Joel. Aber letzten Endes, they end up die beiden. Es bleiben die beiden dann irgendwie letzten Endes.
Ja, genau. Und sie sind natürlich unterwegs sind. Und sie sind erstmal ein ungleiches Paar, kann man so sagen. Joel ist eigentlich gar nicht, der will die eigentlich möglichst schnell loswerden, weil er eigentlich zu seinem Bruder will. Aber wie das bei solchen Geschichten dann immer auch ist, kommen die beiden sich immer näher. Sie ist ein 14-jähriges Mädchen, er ist ein, wie alt wird er sein? 50, Ende 30, Anfang 40 um die 50 oder sowas.
Fast 50, glaube ich, in der.
Genau. Also auf jeden Fall, und da entspinnt sich so etwas Vater-Tochter-haftes dann zwischen den beiden. Ja. Aber sehr langsam und da lässt sich die Serie auch wirklich Zeit für. Am Anfang könnte auch gut sein, dass er die irgendwo ablädt und einfach allein weitermacht.
Ja.
Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache in dieser Serie, um mal kurz darauf da direkt einzufangen. Die Darstellung und die Entwicklung von Ellie und Joel ist sehr realistisch. Also die sind nicht in der zweiten Folge direkt wie Vater und Tochter oder sowas, sondern man kann ihnen quasi dabei zuschauen, wie die sich irgendwie aneinander gewöhnen, aneinander abarbeiten, aneinander reiben. Und das ist alles nicht gezwungen und nicht irgendwie katalysiert durch die Situation und es geht schneller oder sowas, sondern nee, die finden sich am Anfang noch ziemlich scheiße. Und sind eher so eine Gemeinschaft von, ja, wir sind jetzt eine Leidensgemeinschaft, wir machen das jetzt hier irgendwie zusammen. Und Joel macht das Ganze eigentlich auch nur, weil er immer noch auf die Batterie hofft, dass er irgendwann mit dem Auto fahren kann, weil er eine Autobatterie braucht. Und sieht ganz lange noch einfach, wenn er sie wegbringt, kriegt er seine Autobatterie. So, genau. Das ist sein Motor, weshalb er das überhaupt tut. Und da finde ich einfach das total schön, dass sich die Serie Zeit lässt, mit den beiden sozusagen, wie du gesagt hast, Jay, es ist dieser Roadmovie, man geht miteinander sozusagen Richtung Wyoming und man geht auch irgendwie mit den beiden und deren Beziehung zueinander so Step by Step aufeinander zu, auf eine ganz sensible und auch realistische Art und Weise.
Ja, ja. Also das, ich wollte eigentlich genau in dieselbe Bresche schlagen. Das ist jetzt wirklich, wenn man verstehen will, warum die Serie derart erfolgreich ist und was die Faszination dieser Serie ausmacht, dann muss man ganz sicher diese Beziehung zwischen Joel und Ellie, gespielt von Pedro Pascal und Bella Ramsey, das ist einfach großes Kino. Das ist sensationell gemacht. Von der ersten Episode an ist einfach die Charakterzeichnung derart authentisch und derart tiefgehend. Man geht so mit den beiden. Das ist echt, finde ich, grandiose filmische Umsetzung, grandiose Schauspielkunst auch. Und es gibt dann wirklich auch Momente, wo also jeder, in dem noch ein Herz schlägt, irgendwie noch Pipi in den Augen hat, weil es einfach, weil das so behutsam entwickelt wird und dann diese Annäherung der beiden im Sinne einer Vater- Vater-Tochter-Beziehung so großartig entfaltet wird. Also es ist schon, das macht, glaube ich, einen großen Teil der Stärke dieser Serie aus, völlig jenseits von Zombies oder Bloatern oder Klickern oder was es da dann noch gibt an Unwesen in dieser Serie. Die beiden, die reißen das Ding schon raus.
Ja, komplett. Und aber trotzdem kann man einfach nochmal sagen, wir haben hier natürlich eine, ich sag mal, erstmal von der Ästhetik eine typisch postapokalyptische Serie, ja, und die Welt wird einfach auch großartig gezeichnet. Also ja, wir die immer wenn wir sozusagen die sich, also die verfallene Welt gezeigt kriegen, sei es Städte oder sei es auch die Natur, ist das schon wirklich optisch grandiose Bilder sozusagen, die man finde ich auch so, also ich meine, es gibt jetzt ja nun eine ganze Menge postapokalyptische Serien und davon machen das manche schon auch sehr, sehr gut, ne? Aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr gelungen hier. Und dieser, und gerade diese Frage von, also hier geht es ja ein Stück weit darum, dass die Natur zurückschlägt. Ja. Ne? Die, ja, Natur gegen die Menschheit sich stellt und sich sozusagen auch die Welt zurückerobert. Und das ist schon toll, mit tollen Bildern in Szene gesetzt. Das finde ich noch wichtig sozusagen, damit, ja, man irgendwie, es ist nicht nur ein zwischenmenschliches Drama, aber das Interessante ist eben, es setzt eben auch nicht voll nur, keine Ahnung, auf Zombie-Action-Ballerei, sondern dann eben auf ganz starke Figurenzeichnungen und ein starkes, intensives Drama eben. Also, ja.
Genau, und das, was du gerade eben gesagt hast, das finde ich auch nochmal total spannend, dieses, wir sind zwar postapokalyptisch, aber wir sind eigentlich schon an einem Stadium, wo wir in den Bildern, in dem, was die Serie uns zeigt an Bildern, schon sehen, die Natur und die Erde fängt an, sich zu erholen. Also es ist ja auch, sind ja in dem Sinne zwar Zombies, aber es ist ja ein Pilz. Also es ist ja was Natürliches, was sozusagen den Menschen befällt, aber auch die Städte befällt und etwas Natürliches, was sich sozusagen seinen Raum zurücknimmt. Und so, ja, so werden auch quasi die Bilder gezeichnet. Also die Natur ist schon in diesem Modus, dass sie sich erholt und der Mensch ist eigentlich an einem ganz anderen Stadium sozusagen, sondern wir sind in der Postapokalypse und es geht darum, entweder zu überleben oder sozusagen menschlich zu sein oder sich irgendwie anzupassen. Und Anpassung bedeutet Überlebensmodus. Und das heißt aber gleichzeitig, das wird uns sehr schnell aufgezeigt, dass man gewisse menschliche Dinge an sich einfach auch abschalten muss. Also es wird sehr, sehr schnell deutlich, wenn du überleben willst, kommst du nicht umhin, Menschen zu töten oder Gewalt anzuwenden. Also diese, ja, dieses voneinander aufwiegen zwischen, ich will überleben, aber wenn ich überleben will, dann muss es Momente geben oder dann gibt es Momente, in denen ich nicht mehr menschlich oder menschenfreundlich handeln kann. So. Und der Mensch ist quasi in diesem Sinne an einem ganz anderen Punkt als die Natur, ja, wie es da gezeichnet wird in der Serie.
Ja, ich finde das ein total spannendes Motiv in der ganzen Anlage der Story, dass hier eben nicht jetzt wie zum Beispiel in postapokalyptischen Filmen oder Serien, in denen dann durch einen Atomkrieg einfach alles Leben vernichtet wird oder durch, wie bei Snowpiercer irgendwie durch den Klimakollaps einfach alles im Eis abstirbt und so, sondern dadurch, dass es sich um einen Pilz handelt, der eigentlich exklusiv Menschen befällt, befindet sich die Menschheit in einer existenziellen Notlage, wird komplett dezimiert und alles, aber wie du sagst, die Natur blüht eigentlich auf und das wird dann immer wieder gezeigt, wie dann in diesen Ruinen von Städten dann plötzlich irgendwelche Enten oder Schwäne dann durch die überfluteten Keller ziehen oder wie dann in einem Park plötzlich entlaufene Tiere aus einem Zoo, ich spoiler das jetzt nicht weiter, weil das ist eine wunderschöne Szene, aber plötzlich Tiere auf auftauchen und man merkt, dass da blüht etwas auf. Ein bisschen bin ich erinnert an die Corona-Geschichten, die man sich erzählt hat, wie dann plötzlich das Wild, das Wildlife, das Wildleben in den Wäldern und so wieder sich erholt hat, wie die Füchse irgendwie auf die Straßen kamen, wie die Delfine wieder in Venedig oder wo auch immer. Das war ja dann, glaube ich, eine, wie sagt man dem, eher ein Missverständnis mit den Delfinen, aber doch, da hat sich an vielen Stellen die Natur wieder erholt, wenn die Menschen zu Hause geblieben sind. Und auch wenn die Geschichte natürlich vor Corona gestrickt wurde, fühlt man sich daran schon erinnert auch.
Und was wir noch nicht gesagt haben, also wir haben ja jetzt davon gesprochen, in der Serie sieht man, wie der Virus ausbricht und man sieht die ersten Tage. Und dann macht die Serie aber einen 20-jährigen Zeitsprung sozusagen. Mhm. Und so kommen wir dann eben in eine Welt, die sozusagen 20 Jahre nach dieser Apokalypse ist, wo man dann eben sehen kann, was das so für Folgen hat oder hätte, wenn sich die Natur die industrialisierte Welt zurückerobert. So, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen.
Als Ergänzung auch noch dazu, Ellie, die eine Protagonistin, weiß natürlich nicht, weil sie ist 14, genau, wie die Welt davor war. Das ist total wichtig auch noch. So, also bei allem, was wir sozusagen von Joel und von der Welt davor mitbekommen haben, das sind alles Dinge, die Ellie nie erlebt hat. Das heißt, sie ist in dieser Apokalypse, in dieser Postapokalypse aufgewachsen und groß geworden.
Ja, die kennt kein Starbucks, kein McDonald's oder was auch immer, keine Bandkonzerte und so weiter. Wird immer wieder deutlich gemacht, wie sie dann auch Dinge entdeckt in den Ruinen der alten Welt, die ihr völlig fremd sind. So.
Ja, und das ist auch wirklich schön, weil die dann wirklich wie ein kleines Kind auf diese Dinge zugeht und die ein Stück weit so Sachen, die für uns heute völlig normal sind, mit einer Begeisterung oder mit einem Interesse abfeiert, sozusagen, was einfach auch für uns irgendwie spannend ist, finde ich. Ne? Ja. Also ein Kind entdeckt die Welt, kann man sagen. So.
Ja. Und hat eigentlich ganz viel Leid schon gesehen. Also so hat eigentlich ganz viel Schlimmes schon erlebt. Und wächst eben mit diesem Gedanken auf, dass Gewalt einfach stattfindet und Gewalt auch notwendig ist und auch selber schon in ihren jungen Jahren zu Gewalt gezwungen wurde oder sich dazu gezwungen fühlte, Gewalt anzuwenden. Und dann trotzdem immer wieder diese Momente hat. Ellie hat immer so ein kleines Buch dabei, wo sie so Flachwitze drinstehen hat.
Ja, genau.
Und immer wieder aus diesem Flachwitzebuch vorliest und sich daran so freuen kann und damit Joel unglaublich auf die Nerven geht. Aber das sind immer wieder so ganz rührende Momente, wenn die beiden da irgendwie durch die Apokalypse streifen und alles gefühlt scheiße ist und Ellie dann aus ihrem Flachwitzebuch vorliest und Joel sich so ein kleines Grinsen sozusagen aus dem Mund rausdrückt. Genau.
Bevor wir sozusagen noch tiefer inhaltlich einsteigen, wäre es mir noch ein großes Bedürfnis, einfach noch zu würdigen, dass die Serie einfach eine wirklich total interessante Erzählstruktur hat, finde ich. Also, weil das ist, sie macht es sehr, sehr häufig, dass sie plötzlich in Situationen reinzoomt und dann Geschichten erzählt, die man normalerweise, die nicht wahnsinnig viel mit den beiden zu tun hat. Also zum Beispiel in Folge 3 geht's dann eigentlich 90% der ganzen Folge um ein Liebespaar, ein homosexuelles Liebespaar, was einem Prepper, der sozusagen die Apokalypse erlebt und durch sein Prepper-Dasein auch gut überstanden hat und der dann gewonnen wird und dir wird diese Liebesgeschichte erzählt und du denkst, ja Moment mal, ich bin doch hier in einer apokalyptischen Welt, aber das ist so schön erzählt und so glaubwürdig in dieser Welt, wie diese beiden dann zueinander finden und was das bedeutet und miteinander alt werden und miteinander das ist einfach unfassbar und das macht die Serie immer wieder, dass sie reinzoomt und dann eben oft quasi, oder überhaupt, ich meine, das sage ich jetzt einfach so als Spoiler, die Serie geht los und du denkst eigentlich, wenn du das Spiel nicht kennst, du verbringst und du weißt am Anfang sehr genau, wer der Protagonist sein wird, nämlich die Tochter von Joel, am Anfang der, wenn die Apokalypse losgeht. Ja, und dann stirbt sie. Und du hast wirklich zwei Drittel der ersten Folge mit diesem Mädchen verbracht. Und dann macht die Serie eben diesen Zeitsprung. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Also da war ich erstmal völlig von den Socken, weil natürlich, wie man das serienmäßig gewohnt ist, du wirst an einen Protagonisten rangeführt, du lernst diejenige kennen und du machst Dinge mit ihr und guckst und siehst aus ihrer Perspektive die Welt. Und plötzlich ist alles anders und du musst dich umorientieren. Und ich finde, hier ist The Last of Us wirklich mal eine Serie mit einer originellen Erzählstruktur, weil sie sich nicht scheut, rein zu zoomen und raus zu zoomen und bei Nebencharakteren stehen zu bleiben und deren Leben zu beleuchten und dann aber auch wieder weitergeht. Und das ist einfach, also das fand ich sagenhaft. Also,
absolut. Absolut. Und wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Ich kann mich da ja köstlich drüber aufregen. Einerseits rege ich mich bei manchen Serien darüber, dass die Besetzung derart nach Wokeness-Standards gecastet ist, dass man das Gefühl hat, man müsste auch jede noch so kleine Randgruppe noch irgendwie unterbringen im Cast und so. Und wenn das so unauthentisch ist, dann geht mir das sowas von auf die Eier, dass mich eigentlich nur diejenigen noch mehr aufregen, die sich ständig über dieses Woke-Casting aufregen und dann irgendwie das Gefühl haben, bei Herr der Ringe dürfen die Hobbits auf keinen Fall schwarz sein und so. Da kann ich mich ja unverhältnismäßig enervieren. Deshalb muss ich jetzt an der Stelle einfach mal eine Flagge hissen. Ich habe ja die dritte Episode von The Last of Us sowas von abgefeiert und habe das auch auf Social Media gepostet und gesagt, Leute, so geht das, so macht man das. Das ist einfach eine derart wunderschöne, behutsam erzählte, zutiefst romantische Geschichte. Und das kann ich sagen als heterosexueller Mann. Das ist jetzt eine tief berührende Geschichte zweier schwuler Männer. Das ist so grandios erzählt und so authentisch und so glaubwürdig. Also ich finde, besser geht das nicht. Ich habe echt geheult in der Folge und alles. Und das war, und obwohl, wie du sagst, ich eigentlich wissen wollte, wie geht die Story weiter? Weil die ersten beiden Episoden ziehen dich richtig rein in diese ganze Szenerie und in diese Zombie-Geschichte und so. Und dann wird einfach mal auf Pause gedrückt und die Geschichte von diesem Bill und Frank heißen die beiden, erzählt. Genau. Und du denkst zuerst, ja Leute, jetzt erzählt mir wieder, wie es weitergeht. Aber dann ist das derart berührend. Das ist so eine wunderschöne Liebesgeschichte. Und wer sich da über Wokes Casting aufregt, hat einfach keine Ahnung. Der hat einfach nicht. Es gab ja dann so richtige Aktionen, wo irgendwelche homophobe Kreise diese Episode downgevotet haben.
Wirklich?
Auf Rotten Tomatoes und so haben die dann sich zusammengeschart, um da negative Reviews zu schreiben. Das sind einfach Idioten, die sowas machen, weil das ist eine derart stimmige, schöne Geschichte. Das ist echt. Also.
Ja, und da möchte ich nur ganz kurz hervorheben, Nick Offerman spielt den Bill und den kennt man vielleicht aus Parks and Recreation und da ist er eigentlich, der ist eigentlich als Comedian bekannt, würde ich mal sagen, also ein sehr stoffeliger Comedian und der spielt diesen Prepper, auch stoffelig, aber dann die Romanze eben so wunderschön, das hat mich auch so, also das hätte ich ihm nicht zugetraut. Das ist wirklich ganz, 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 ganz große schauspielerische Leistung, die da die einem gezeigt wird, wo man mit hineingesogen wird. Und dann am und dann irgendwie ab Mitte der Episode auch tatsächlich Ellie und Joel vergisst. Also ne, irgendwann ab irgendeinem Punkt. Mir ging es genau wie dir, Manu, dass ich erst dachte, ja, jetzt mach doch mal weiter und so. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt will ich die Geschichte von den beiden kennenlernen und weitererzählt kriegen. Also das ist echt wirklich toll. Also.
Und es fühlt sich, finde ich, im Gesamtkonzept von der ganzen Serie immer sehr harmonisch an. Also zum einen dann diese dritte Folge, in der dann wirklich der Fokus auf Bill und Frank gelegt wird und wir nur ganz am Ende mitbekommen, in welcher Form die beiden jetzt dann sozusagen den Weg von Ellie und Joel streifen, weil die sich mal kennengelernt haben und die da jetzt sozusagen ihre Vorräte auffüllen können. Und dann hast du wieder Folgen, wo du mehr bei Ellie und Joel bist und bei deren Weg. Und dann hast du Folgen, wo wir ein Brüderpaar kennenlernen, Sam und ich weiß gar nicht, wie der ältere Bruder heißt, aber Henry und Sam. Und wir dann nochmal mehr in eine Stadt eintauchen. Ich glaube, das ist Kansas in dem Moment, in eine Stadt eintauchen und die Grabenkämpfe von den Leuten in der Stadt und dieses Brüderpaar ein bisschen begleiten, weshalb und mitbekommen, weshalb die sozusagen verfolgt werden und die sich nun ein bisschen an Joel und Ellie und deren Weg ranheften. Also es ist so eine schöne Mischung zwischen diesem Ranzoomen an einzelne Personen, an einzelne Charaktere und Ellie und Joel treten nur ganz am Rand auf und Folgen, wo wir Ellie und Joel die ganze Zeit begleiten und dann einzelne Figuren sozusagen in dieser Folge in ihr Leben treten und dann auch wieder da raustreten und wir trotzdem die Geschichten von diesen Menschen mitbekommen. Und so ist es total abwechslungsreich und harmonisch zwischen, wir begleiten zwei Personen, die Protagonistin auf ihrem Weg und lernen aber durch deren Weg ganz viele andere Personen mal näher und mal weniger nah kennen, die aber trotzdem auch in diesem Gefüge, in diesem postapokalyptischen Gefüge und in diesen, ja, in diesen menschlichen Schwierigkeiten von dem, wie überlebe ich in so einem System, auch gefangen sind. Und Ellie und Joel, die ihre ganz eigenen Wege gehen, um da zu überleben. Und dann eben so wie Bill und Frank, die Bill, der ein Prepper ist und die eigentlich quasi eine ganze Stadt für sich haben und sich einfach komplett abgeschottet haben. Oder eben die Brüder Henry und Sam, die eben zu zweit versuchen, sich durchzuschlagen. Oder später lernen wir dann noch eine religiöse Kommune, würde ich jetzt mal so sagen, kennen, die auch ihre ganz eigene Art und Weise haben.
Ja, so kann man das auch sagen, ja.
Also ich glaube, da muss ich jetzt auch, das ist auch okay, wenn ich das jetzt spoiler, die eben eine religiöse Kommune, die eine Tendenz zum Kannibalismus haben. wenn sie gerade kein Wild fangen, dann muss eben ein Mensch dran glauben. Genau, und das, finde ich, macht die Serie grandios, zwischen diesem Reinzoomen und Menschen kennenlernen. Und bei allem bleibt es diese Thematik, wie kommen wir als Menschen in unserem Menschsein sozusagen in dieser postapokalyptischen Welt klar, mit allem menschlich sein wollen, mit den Schwierigkeiten, wie gehe ich mit Zombies um und wie schütze ich mich vor diesem Pilz? Wie ist Gemeinschaft möglich? Ganz großes Thema. Wie können wir Gemeinschaft leben oder auch Beziehungen leben, wenn eigentlich total viel Misstrauen da ist und man nicht weiß, ist derjenige irgendwie gebissen oder nicht? Oder allein bei Ellie, die gebissen ist, aber eben nicht infiziert ist. Es gibt eine Szene, da muss sie die ganze Zeit bis 10 zählen und jeden Tag ihren Arm zeigen, damit deutlich wird, sie ist gebissen, aber sie ist nicht infiziert. Das wie der Pilz verbreitet sich nicht in ihr.
Genau.
Also genau, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Wunderbares Thema. Also wie gestalten wir Beziehungen und Gemeinschaft? Und ich finde, das gelingt der Serie irgendwie grandios, da so diesen schmalen Grat zu finden.
Ja, das ist natürlich auch eins der Hauptthemen, ne? Ja. Beziehung und wie gestaltet sich Menschlichkeit oder menschliches Dasein in einer unwirtlichen Welt, möchte ich mal sagen. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ich meine, die Macher der Serie hätten, also es gibt Action und es gibt Zombies, ja, aber doch verhältnismäßig wenig.
Ja.
Also das gibt es alles immer wieder, ne? So das Genre-Herz wird schon auch immer wieder bedient, so. Aber du merkst relativ schnell, dass der Fokus nicht auf diesen Sachen liegt, sondern der Fokus liegt auf der Frage nach Beziehung und danach, ja, was Menschsein menschlich macht,
ja,
sozusagen.
Ja,
das hat und es gibt auch keine überrascht. Einfache Antwort, sorry. Nee. Mhm.
Ja. Ja, ganz genau, es so. Gibt keine einfache Antwort.
Ja, mich hat das, was ich sagen wollte, ist, mich hat das auch überrascht in der Serie, weil ich gedacht habe, ich habe ja die Story nicht gekannt und ich habe gedacht, dass das jetzt weiter so gesteigert wird. Also die ersten beiden Episoden, da sieht man einige Action, da kommen genau. dann noch neue Kreaturen mit ins Spiel, die von Pilzen völlig befallenen und übernommenen Menschen, die dann gar nichts mehr sehen, sondern nur noch über ihr Gehör, die sogenannten Klicker und so. Genau. Und dann irgendwann gibt's auch noch in der ersten Hälfte der Serie kommen die Bloaters, die riesenhaft aufgeschwollenen Unwesen und so. Und ich habe gedacht, ja, das geht jetzt so weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, die haben eigentlich das Special Effects Budget, haben die in den ersten paar Episoden komplett verbraucht. Und nachher geht's eigentlich gar nicht mehr so, also da sieht man kaum mehr einen befallenen Menschen, einen Zombie oder so, da geht es wirklich dann stärker ums Zwischenmenschliche und dass sie mich in der Zeit nicht verloren haben, weil ich ja doch auch eine Schwäche für solche Monster und Zombies und Unwesen habe, dass sie mich nicht verloren haben, liegt wirklich an der großartigen Weise, wie sie eben diese Beziehungen zeichnen und diese Charakterentwicklungen und so. Das ist schon, und das ist, um auf das zurückzukommen, was ihr vorhin gesagt habt, ich glaube, das ist das große Thema oder eines der ganz zentralen Themen, wie Menschen miteinander zurechtkommen und auch für welche Art des Lebens man sich entscheidet. Ist man in diesen Quarantänezonen, spielt man auf Sicherheit, aber sehr kontrolliert, sehr eng, sehr eng getaktet, wenig Freiheiten, dafür kann man nachts schlafen und wissen, es kommt nichts Unerwartetes, oder macht man sich auf aus diesen Quarantänezonen hinaus in die Weite, ins Abenteuer, aber auch ins Risiko, in die Gefahr und so. Das ist, ich glaube, ein ganz starkes Motiv, das da mitgespielt wird, und welche Art von Mensch will man sein?
Voll.
Ja.
Ich hab mich hier als Vorbereitung oder als Notiz aufgeschrieben. Jeder ist sich selbst der nächste Fragezeichen. Mhm. Weil ich finde, das ist so eine Frage, die ganze Zeit so ein bisschen permanent mitschwingt. Also auf wen kann ich mich verlassen? Bin ich mir selbst der Nächste? Geht es um mein Überleben oder geht es um das Überleben von meinem Gegenüber? Oder worum geht es hier eigentlich?
Ja.
Naja, und du hast ja immer wieder, kommen Joel und Ellie in verschiedene Communities, könnte man sagen.
Ja,
ne?
Genau.
Und die laufen eben nach unterschiedlichen Regeln ab. Ne? Du hast einmal dieses homosexuelle Paar, wo eine sehr, sehr quasi auf die beiden bezogene Liebesgeschichte gezeigt wird. Dann hast du diese Welt in Kansas City, wo sich Leute gegen die Regierung aufgelehnt haben und nun ihrerseits eine Schreckensherrschaft quasi abfeiern, die immer nach dem Motto wir gegen die, und wenn du nicht zu uns gehörst, dann bist du die, und wenn du zu uns gehörst, dann musst du dich an die und die Regeln halten und musst dich unterordnen und so weiter, wo aber auch wiederum gezeigt wird, wie das kommt und warum diese Menschen so handeln. Also das macht die Serie auch sehr gut, dass sie das dann nicht so platt macht. Genauso dann, wenn sie in diese religiöse Community kommen, die dann, wo du dann irgendwie am Anfang denkst, wow, hier werden Bibelstellen gelesen und so weiter.
Ja.
Und am Ende
stellt sich
heraus, dass der Guru, also dass der Prediger dann echt ein ganz schön schlimmer Finger ist mit, also da, zu viel will ich nicht spoilern, aber eben Kannibalismus haben wir nun schon erwähnt. Und du merkst irgendwie, ah, okay, hier, also diese menschlichen Communities finden immer so ihre Art zu überleben, aber die ist schon auch ganz schön hart, wenn du dazugehören willst. Und wenn nicht, dann bist du halt draußen.
Genau, es gibt keine einfachen Lösungen. Ich glaube, das ist das, was uns auch durchweg in jeder Episode gezeigt wird. Also jede Entscheidung, sei es die religiöse Kommune, die da zum Kannibalismus neigt, oder der Bruder von Joel, den wir nachher noch mehr kennenlernen, der in der Kommune ist oder in der Siedlung ist, wo aber kein Außenkontakt gehabt werden darf und er deswegen auch keinen Kontakt zu seinem Bruder hat. Es gibt keine einfache Lösung.
Ja. Aber das Spannende ist eben, wenn du das Stichwort eingeworfen hast, jeder ist sich selbst der Nächste. Das Spannende oder Berührende sind ja diese Geschichten, in denen dieser Überlebensmodus, quasi ich muss jetzt meinen Arsch retten, egal was es kostet, eben durchbrochen wird. Weißt du, dass wenn du merkst, also bei Joel ist es ja schon so im Verhältnis zu Ellie, am Anfang wird ihm da dieses Teenager-Mädchen, hat er die an der Backe, weil er die da irgendwie noch wohin bringen muss und verspricht sich da selbst noch was von als sie ihn fragt, quasi an einer Stelle, sagt er ihr doch, du bist keine, wie sagt er das nochmal? Er sagt dann, you are cargo, du bist einfach mein Gepäck, du bist mein Material, das ich mit mir herumschleppe und so. Und berührend ist ja dann da, wo man merkt, jetzt brechen Menschen aus dieser Überlebenslogik aus und fangen an, sich für andere nicht nur zu interessieren, sondern sogar aufzuopfern. Das ist ja bei diesem Bill und Frank in der dritten Episode auch irgendwie das Berührende. Der Bill, der ist im Überlebensmodus, hat als Prepper wunderbar überlebt, hat Vorräte für Jahrzehnte angesammelt und kommt super zurecht. Und dann tritt einer in sein Leben und er fängt an, sich für ihn zu öffnen und für jemand anderen noch mitzudenken. Bis zu dem Punkt, wo er, und das spoilere ich jetzt wirklich nicht mehr weiter, aber wo er auch merkt, ich möchte ohne diesen anderen gar nicht mehr leben. So, das ist das sind irgendwie die berührenden Stellen. Man könnte jetzt sagen, wo dann die, ich weiß nicht, ob man das so verdichten kann, aber wo dann die Menschlichkeit wieder einzieht oder wo Menschen aus diesem Ego-Modus raustreten und sich verletzlich machen für andere. So.
Und es gibt einen Punkt, da sagt Joel, I struggle a long time with surviving, but you keep finding something to fight for. Mhm. Also, und er sagt zwar, you keep finding something to fight for, aber eigentlich sind es immer die Stellen in der Serie, dass es immer eine Person ist, für die man weiterlebt.
Ja.
Also sei es Bill für seinen Frank oder auch Ellie irgendwann für Joel und Joel für Ellie. Also beide für sich gegenseitig. Es gibt eine Episode, in der Joel dann auf einmal sehr krank ist und Ellie sozusagen einiges tun muss, um ihn gesund zu pflegen. Mhm. Und da ist es auch das, da kämpft sie nicht für sich, sondern dafür, dass er da ist und dass er bei ihr bleibt.
Und jetzt lass mich doch mal fragen, haltet ihr das für realistisch? Wisst ihr, also wie schätzt ihr den Menschen so ein, dass solche Dinge passieren?
Puh.
Oder würdet ihr sagen, das ist berührend, aber nicht wahnsinnig realistisch?
Also präzisier nochmal deine Frage.
Ja, weißt bitte. Du, ja, wenn sich die Dinge so zuspitzen und irgendwie das Motto herrscht, Überleben des Stärkeren, ich muss meinen Arsch retten, überall sind Gefahren und Risiken, sind Menschen so, dass sie dann den Mut finden, sich noch für andere aufzuopfern oder zu öffnen? Oder ist das dann wirklich, ist das einfach eine romantische Hoffnung, die dann von der Realität des bedrohten Lebens irgendwie eingeholt wird?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also die, ich meine, selbst die unmenschlichen Logiken sind ja in der Serie immer nachzuvollziehen. Also die, ja, die Kannibalen werden ja nicht zu Kannibalen, weil sie denken, ach, lass uns mal ein paar Menschen essen, sondern weil sie absolut quasi, weil sie keinen anderen Weg zum Überleben finden. Und dann würde ich sagen, natürlich geht dann, also, und die Frage wird dazu natürlich auch deutlich gestellt, sollte man diesen Weg gehen oder nicht? Ne? Ja. Die Frage wird nicht beantwortet nach dem Motto, auf jeden Fall. Aber es wird zumindest irgendwie deutlich gemacht, dass das nicht eine leichte Antwort ist. Und dann finde ich aber, wenn ich jetzt so an die Welt denke, die ich kenne, kennen wir doch immer wieder Beispiele, wo sich Menschen füreinander aufopfern und wo Menschen sich umeinander kümmern, in Krankheit oder oder keine Ahnung, sich für Menschen, mit denen sie gar nichts zu tun haben, Asylbewerber einsetzen, mit denen, keine Ahnung, Stunden auf irgendwelchen Ämtern sitzen und so. Also ich würde schon sagen, das ist realistisch, dass der Mensch, der hat beide Anteile, die, wo es ums Überleben geht und wo er sich selbst der Nächste ist und dann aber auch den, wo ihm Menschen so nahe kommen, dass er sagt, jetzt gilt's. Also jetzt gilt es zu zeigen, wofür ich lebe, woran ich glaube und so. Also das ist, finde ich, schon sehr realistisch, oder?
Ich wollte gerade sagen, auch so, wir sehen ja am Anfang zum Beispiel in dieser dritten Episode ganz viel von Bill und wie er ganz lange für sich alleine ist. Mhm. Und das ist ja, man beobachtet das ja, und zumindest mir ging es so, dass ich die ganze Zeit dabei gedacht habe, für wen denn eigentlich? Also für sich selbst oder weil er das jetzt geil findet, sich da alleine eine kleine Siedlung zu haben und sein Haus weiter zu haben, so wie es normal ist. Also das ist ein unwirkliches Setting da für dieses postapokalyptische Szenario. Mhm. Also er hat da noch sein Haus und da weht die amerikanische Flagge.
Genau.
Und er hat immer noch seinen Gartenzaun. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, wo ist dein Sinn da drin? Also ist es möglichst lange zu überleben, aber ja gut, er genießt dann noch sein Leben, er kocht für sich oder spielt vielleicht auch nochmal Klavier, keine Ahnung, aber wie du gerade gesagt hast, Jay, diese Fragen nach Sinn und nach was hält mich dabei, so, die kommen dann ja immer auf, wenn es um was Zwischenmenschliches geht. Also das ist immer dann präsent und das ist ja in den Momenten, wo es sich zuspitzt. Also wo stelle ich mir denn die Frage am ehesten, wenn es um was geht? Wofür mache ich das Ganze hier, wenn es um existenzielle Fragen geht? Und wer sind die Menschen, mit denen ich das teilen möchte? Mhm. Weil darum geht es doch auch. Also dass ich Menschen in meinem Leben habe, mit denen ich das teilen möchte. Das, was mich bewegt, das, was in mir ist, meine Gedanken, meine Gefühle und meinen persönlichen Sinn doch auch irgendwo. Und da geht es doch um die Beziehungshaftigkeit des Lebens. Das ist doch das, was mir zumindest Sinn gibt.
Ja, und es ist auch relativ klar, dass immer wenn es in der Serie, und da würde ich sagen, das ist auch sehr, sehr, sehr realistisch, quasi das nackte Überleben in den Vordergrund tritt, sozusagen alles andere davon verdrängt wird, dann wird es auch immer sehr, sehr einsam und sehr kalt und sehr berechnend und sehr dunkel und finster, sozusagen. Also, ne, die, das, was den Menschen in einer Welt, die ihn bedroht, irgendwie am Leben hält, ist dann auf jeden Fall seine Menschlichkeit in Bezug auf andere. Also, die eben nicht alleine zu sein, sich in eine Gemeinschaft hineinzugeben und für die Gemeinschaft da zu sein, sozusagen.
Ja.
Ja, mach du?
Nee, ich glaube das auch. Zumindest inzwischen würde ich sagen, denke ich auch so vom Menschen natürlich schon, dass er zu allen möglichen Schandtaten fähig ist und ganz grausige Dinge tun kann, aber dass Menschen doch auch in zugespitzten Situationen sicher nicht immer, aber immer wieder den Mut finden, sich für andere einzusetzen und aufzuopfern und so weiter. brisant wird es natürlich an dem Punkt, wo man sich aufopfert für einen engen Kreis von Menschen, die man besonders am Herzen hat, für Familie oder eben für eine in dieser Episode mit dieser religiösen Community, die halten quasi zusammen, sind aber dann bereit, nach außen enorme Grausamkeit auch herrschen zu lassen oder zu sagen, ja, um unseres heilen Zusammenlebens willen sind wir bereit, auch ganz fürchterliche Dinge zu tun. Und das ist dann die Frage, rechtfertigt dann die Liebe zu anderen Menschen, die einem nahe sind, die Grausamkeiten gegenüber Menschen, die einem ferne stehen. So, das.
Aber das ist ja eine Frage, die über der ganzen Serie hängt. Ja. Also inwieweit werden die Grausamkeiten, die wir begehen, sowohl diese religiöse Kommune als auch Joel, als auch Ellie, als auch alle anderen, die wir kennenlernen, rechtfertigen das sozusagen, jemand anderen, der uns lieb und nahe ist, zu schützen. Ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich sehr schön und sehr passend fand, ist "There are only people making lousy choices trying to survive." Also so jede Entscheidung, die getroffen wird, ist auch eine Entscheidung für vielleicht jemanden, den ich schütze, aber gegen 10 andere Menschen, die ich dafür töten muss. Es gibt genug Episoden, wo sozusagen, um eine Person zu schützen, um Ellie zu schützen zum Beispiel, oder Henry, der seinen Bruder Sam schützen will, da werden unglaublich viele andere Menschen dafür getötet. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, die, finde ich, hinter der ganzen Serie steht. Ist es die Liebe zu einem Menschen oder ist es vielleicht auch eine Aufgabe, die ein bestimmter Mensch hat, wie Ellie zum Beispiel, die eben von sich selbst annimmt, ihre Aufgabe ist es, die Welt zu retten, weil sie ist immun und irgendwie muss aus ihrem Körper oder dadurch, dass sie immun ist, die ganze Menschheit gerettet werden. Also wie viele Menschen dürfen dafür sterben, dass Ellie, die gegebenenfalls die Menschheit retten kann, nach Wyoming gebracht wird? Und das ist ja so diese Frage, die über allem steht. Was,
ganz genau.
Was ist gerechtfertigt? Was ist gerecht und was ist gerechtfertigt, um einen Menschen, um unterschiedliche Menschen, um jemanden zu schützen?
Und das treibt die Serie ja wirklich in der ersten Staffel, dann in der letzten Folge wirklich auf die absolute Spitze. Ja. Darüber will ich unbedingt noch mit euch reden, weil und jetzt kommt, also für alle, die bisher sind alle Spoiler verkraftbar, aber jetzt reden wir übers Ende der ersten Staffel. Es gibt ja es wird eine zweite Staffel geben. Aber das fand ich, also weil da spitzt sich das ja so dermaßen zu. Man muss, weil sie kommen dann zu diesem Stützpunkt der Fireflies, wo sozusagen nun anders einsteigen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Am Anfang dieser Episode erleben wir ja mit, warum Ellie immun ist. Nämlich wir sehen ihre Mutter, die sozusagen hochschwanger ist. Also es ist eine Rückblende. Und die Mutter heißt übrigens Anna. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist kein Zufall. Warum, sage ich gleich. Die Mutter heißt Anna, die sozusagen hochschwanger gebissen wird und ihr Kind kriegt. Und nun dann ihr Kind sozusagen der, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
Marlene,
genau, die wir dann später bei den Fireflies kennengelernt haben, die sozusagen Joel Jahre später, 14 Jahre später, Ellie mit ihr auf den Weg schickt, übergibt, bevor sie dann sozusagen von Marlene hingerichtet wird, weil sie ja nun befallen ist. Mhm. So, und warum ich das interessant finde, dass die Mutter Anna heißt, weil die Großmutter von Jesus Christus Anna heißt. Und natürlich ist ja sozusagen nicht, also und jetzt mal im Bild gesprochen, trägt Ellie ja die Erlösung der Menschheit, also die Lösung für das Problem der Menschheit, zumindest geht man davon aus, in sich. Ja. Und deswegen fand ich das keinen Zufall, dass die ihre Großmutter Anna heißt, nur so nebenbei erwähnt als kleiner Bibelnerd. wobei das nicht mal in der Bibel steht, dass die gute Frau Anna geheißen haben soll, aber egal. So, und jetzt kommen sie dorthin und nun spitzt sich das Ganze zu, nämlich dort erfährt dann irgendwann Joel, dass Ellie sterben muss, um die Lösung, die in ihrem Gehirn angenommen wird, sitzt, also wo das Virus sitzen soll, nee, nicht Virus, sondern der Pilz sitzen soll, den sie quasi bei der Geburt in kleiner Dosis abbekommen hat, aber nicht zu viel und so weiter. Also wie das genau erklärt ist, müssen uns dann irgendwann mal irgendwelche Biologen erklären. Aber anyway, auf jeden Fall, er erfährt dann, dass sie quasi, dass um dieses Gegenmittel zu extrahieren oder um daran forschen zu können, muss Ellie quasi sterben. Ja, und dann dreht Joel durch. Oder er dreht nicht durch, sondern er bleibt völlig cool, aber Er ballert alle ab. Und dann steht genau diese Frage am Schluss da. Sollte man die Menschheit retten oder seine Tochter? Ne, ihr kennt ja dieses Gedankenspiel, keine Ahnung, der Lokführer rast auf irgendwas zu und nun muss er sich entscheiden zwischen, keine Ahnung, Weiche 1 und Weiche 2 und auf Weiche 1 spielt sein Kind und auf aber dann und damit wird er den Zug retten, also nicht der Lokführer, sondern der Weichensteller und auf Weiche 2 rettet er sein Kind, aber der Zug rast ins Unglück.
Ja, ja.
Genau. Und das wird hier quasi auf die Spitze getrieben dargestellt. Und die Frage
mit der Ungewissheit oder mit dem Gedanken, dass nicht klar ist, ob Ellie wirklich alle retten könnte. So,
genau, also das weiß man gar nicht.
Genau, das weiß man gar nicht. Man geht davon aus und wie eben schon gesagt, sie hat es auch für sich angenommen. Also sie geht davon aus, dass das ihre einzige Aufgabe in ihrem Leben ist. So.
Aber sie weiß auch nicht, dass sie dafür sterben muss.
Nee, genau, das weiß sie nicht. Sie weiß nicht, dass sie dafür sterben muss.
Andere treffen diese Entscheidung für sie. Und Joel sagt, nicht mit mir.
Genau.
Ja, das ist ein ganz klassisches ethisches Dilemma, dieses Trolley- oder Gleisarbeiter-Dilemma.
Ja, ich wollte gerade sagen, Joel geht da mit der situative Verantwortungsethik. In dem Moment trifft er quasi für den Moment die für ihn richtige Entscheidung zugunsten von Ellie und sozusagen im Wissen, dass er eine Person retten kann und nimmt in Kauf, dass dadurch gegebenenfalls andere Menschen nicht gerettet werden sozusagen.
Ja, 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 ja. Und also eine entscheidende Frage ist natürlich, wer trifft die Entscheidung? Also da hat Jay schon recht, ja. Es ist ein Unterschied, ob jemand selbst zur Entscheidung kommt, möchte mich opfern um der möglichen Rettung anderer Menschenleben willen. Das ist dann eben diese messianische Vorlage, quasi dieses Jesus Christus Narrativ. Auch Jesus opfert sich selbst, er hat sich selbst dahingegeben für die Erlösung der Menschheit. Das ist die entscheidende Denkfigur im Christentum überhaupt. Und das wird eigentlich nur richtig, wenn man das nicht nur vom Vater erzählt. Die Erzählung gibt es natürlich auch. Der Vater hat den Sohn dahingegeben. Aber man muss dann doch immer betonen, und so wird das ja in den Evangelien im Neuen Testament auch überliefert, dass Jesus selbst von sich aus bereit war, diesen Preis zu bezahlen. Sonst wäre es einfach ein Fall von väterlichem Missbrauch oder von, Ahnung, von Vergewaltigung, wenn man einfach jemanden zwingt, sich zu opfern. Aber wenn jemand sich selber opfert, dann kann man das würdigen. Wenn andere das entscheiden, dann ist es natürlich schwierig mit einer, es gibt ja diese, wie sagt man, diese Zweck- oder Nutzensethik, dieser Utilitarismus, der sagt, du musst eigentlich nur fragen, was kommt dabei raus. Wenn irgendwie, wenn einer sagt, ich zünde eine Bombe in einer Stadt, keine Ahnung, wenn du so abwägen musst zwischen verschiedenen Übeln, 50 Kinder sterben oder die Bombe reißt irgendwie 1000 Leute in den Tod, dann tötest du die 50 Kinder, um die 1000 zu retten und so. Und es gibt dann andere Ethiken, die sagen, egal was auf der anderen Seite steht, Kinder tötet man einfach nicht. Punkt.
Ja, genau.
Aber das ist, also genau, und das natürlich spielt die Serie damit und natürlich bleiben einfach Dinge offen. Also wir wissen nicht, ob Ellie sich selber geopfert hätte, wissen wir einfach nicht. Was wir wissen ist, dass sie durchblicken lässt in einigen Unterhaltungen, dass sie denkt, dass das einfach ihre Aufgabe ist, dass sie dafür sterben muss, davon ist nie die Rede. Mhm. Also dass sie sich dafür wirklich ganz opfern würde im Sinne von, ich gebe mein Leben dafür. Ja. Und genauso wissen wir nicht, ob es letztlich funktionieren würde. Also es bleibt nach wie vor unklar, ob dieses Immunzeugs, was sie aus ihrem Gehirn gewinnen wollen, ob das wirklich die ganze Menschheit retten kann.
Genau.
So, also das ist auch ein Faktor, der unklar bleibt. Und damit spielt die Serie natürlich. Und natürlich ist die Entscheidung wird dann von Joel getroffen. Und dann steht auch die Frage dahinter, sozusagen trifft er die Entscheidung ja schon aus einer väterlichen Liebe heraus. Und dann sind wir wieder bei der Frage, darf die Liebe zu einem Menschen, die väterliche Liebe zu einem Menschen, ist die das wert, dass dafür gegebenenfalls so viel tausend andere oder hunderte andere eben ihr Leben lassen müssen.
Ja, ja. Ja, und ich fand das so, oder ich finde das so stark an der Serie, weil sie diesen Konflikt nicht wirklich auflöst, sondern wirklich so auf die Spitze treibt. Du, am Ende hast du das, was du hast, aber, und du bist mitten in diesem Konflikt, der wird auch wirklich benannt von den verschiedenen Seiten quasi. Ja, und der geht irgendwie aus, so. Aber was nun richtig wäre, das weiß niemand. Das wissen wir auch nicht. Und wir als Zuschauer sind sozusagen so auch damit betroffen. Ne? Ich war sehr froh, als Joel sich für die väterliche Liebe entschieden hat, sozusagen. Also ich war da ganz auf seiner Seite. Und trotzdem bleibt das Dilemma.
Ja.
Und trotzdem bleibt die Frage, ist das denn recht? Muss nicht der Menschheit geholfen werden und so weiter? Also das ist ja quasi fast so, wie wenn der liebe Gott quasi im Garten Gethsemane sagt, ach nee, doch nicht, die sind's nicht wert. Jesus, nee, den Kelch kriegst du nicht, musst du nicht machen. So,
ne? Oder bei der Sintflut, ich rette einfach mal Noah und seine Familie, aber den Rest komm,
ja, genau.
gib ihm Regen.
Ja, stimmt, ja, genau, es ist eigentlich quasi eher das Sintflut-Motiv, wenn man so will.
Ja.
Aber ich fand es eben so stark, dass das nicht aufgelöst wird, sondern du als Zuschauer in dieser Frage stehst, in diesem Dilemma stehst und so wie wir jetzt darum ein bisschen ringen und uns Gedanken machen, ja, nun mit dieser Frage irgendwie schlafen gehen musst.
Ja.
Irgendwie. Das fand ich sehr, sehr, also sehr tief und sehr gut.
Ja.
Also, und sehr mutig, das dem Zuschauer, und so ist das ja in einem Spiel wohl auch, also das einem Gamer zuzumuten. Muss ich echt sagen, es beeindruckt mich.
Ja, ja. Also. Und also was ich auch wichtig finde, und da kann man auch an die Serie anschließen, es ist ja eben, wie er gesagt hat, es ist ja nicht völlig klar, dass man mit Ellie oder durch Ellies Opfer hätte einen Impfstoff oder ein Gegenmittel gegen diesen Pilz gewinnen können. Es ist eine Theorie. Sie
aber wäre es der Versuch nicht wenigstens wert?
Genau, aber weißt das ist der Witz.
Es geht eben, um die Menschheit.
Ja, ja, klar. Ja, aber der Witz ist eben bei diesen ganzen Dilemmata, die ethisch aufgezogen werden. Eines der Probleme ist ja immer, dass man die so digital strickt, dass man immer sagt, genau. Quasi, würdest du diesen Menschen foltern, damit er dir erzählt, wo er dein Kind hin entführt hat oder so. Ja. Und dann sind immer so entweder oder Logiken, genau. Eben genau wie bei diesem Trolley, bei diesem Gleisarbeiterproblem, du stellst die Weiche, da sterben 5, da stirbt einer oder so. Es ist immer ganz digital. Du weißt aber, im richtigen Leben musst du eben immer Eventualitäten gegeneinander abwägen. Du weißt eben dann nicht so sicher, ob der Gefolterte dann wirklich sagt, wo dein Kind ist, oder ob du am Schluss dein Kind verloren hast und dir noch als Folterer in den Spiegel, dich anschauen musst. Weil das ist das zweite der Problem mit diesen ganzen Dilemmata, dass man bei The Last of Us eben auch, finde ich, recht gut beobachten kann. Die ganzen Entscheidungen, die ethischen, selbst wenn man sie noch rechtfertigen kann, die machen etwas mit der Person selber. Ja. Die verändern dich selber auch. Und ich finde, das müsste man bei diesen ganzen Szenarien, die da in der Theorie gestrickt werden, utilitaristisch, um irgendwelche eben Foltermethoden oder weiß nicht was zu rechtfertigen, das wird eigentlich nie eingerechnet, dass die Personen selber sich verändern dadurch und dass du eben zum Folterer oder zum Mörder wirst. Und selbst wenn es die beste von allen falschen Entscheidungen war, die du hättest treffen können, das macht etwas mit dir. Und man sieht bei Joel eigentlich auch sehr gut, was dieses Leben auch als Schmuggler mit all dem auch Schandtaten, die er getan hat dabei, was das mit ihm gemacht hat, wie verhärtet und verbittert und liebesunfähig er eigentlich geworden ist durch die ganzen Geschichten. Das ist, ich finde das sehr schonungslos dargestellt eigentlich.
Und das ist doch der Punkt, wo wir wieder zur Liebe zurückkehren. Also das ist doch der Punkt. Wir stellen fest, wir können Menschenleben nicht gegeneinander aufwerten. Und wir treffen irrationale Entscheidungen immer wieder. Lousy choices. Ja. Wir können diesen Teil in uns, diese Emotionalität und die Beziehungshaftigkeit unseres Daseins, können wir nicht ausschalten. Und wir können nicht Entscheidungen treffen, die davon unabhängig stattfinden. Und ein Menschenleben ist genauso viel wert wie 5 Menschenleben. Und das, was es unterscheidet, ist unsere Beziehung zu diesem einen Menschen oder zu diesen 5 Menschen. Und so sind die Entscheidungen, die getroffen werden, die auch Joel trifft oder die Ellie trifft oder die Kannibalen treffen, wie auch immer, sind alles Entscheidungen, die eben aus dem Menschsein heraus getroffen werden und deswegen immer unzulänglich bleiben und nie sozusagen in irgendeiner Art und Weise gerecht sind oder unabhängig davon oder am wenigsten Übel verursachen. Also ist ja auch mal die Frage nach dem kleinstmöglichen Übel sozusagen. Wie entscheide ich mich für weniger Opfer oder mehr Opfer, wie auch immer. Aber das sind doch die Entscheidungen, die da getroffen werden, und da sind wir eben wieder bei den Beziehungen. Bei der Liebe sind Entscheidungen, die eben aus dieser Mitmenschlichkeit heraus getroffen werden. Und
und trotzdem
dadurch.
Ja. Darf ich kurz einhaken? Und trotzdem, weil du hast ja vollkommen recht, diese Entscheidungen für die einen gegen die anderen sind sozusagen aus der subjektiven Brille derjenigen immer nachvollziehbar und verständlich. Und trotzdem stellt die Serie, und auch diese Frage müssen wir uns ja stellen, und deswegen diskutieren wir da ja auch drum, und deswegen macht man solche Dilemmatas auf und diskutiert ethisch nach für und wider und bla bla bla, uns ja die Frage stellen, wie wollen wir denn leben? Also, oder was halten wir für gerechtfertigt und was nicht? Und wie gesagt, nochmal, wir verstehen alle irgendwie, und am langen Ende stellt uns The Last of Us doch die Frage, welchen Schluss ziehst du denn jetzt daraus? Und wofür würdest du dich stark machen? Oder wie würdest du, in welcher Welt würdest du denn gerne leben? Und das finde ich gut. Das finde ich irgendwie wichtig, weil natürlich kann man immer sagen, alles geht, weil irgendwer liebt irgendwen. So.
Ja, ja.
Aber so kann man natürlich.
Das ist zu einfach.
Genau, so kann man keine Welt bauen.
Voll. Ja. Ich wollte eben auch gar nicht sagen, ich treffe die Entscheidung, weil irgendwer lebt irgendwen und dann ist das schon in Ordnung. So, das wollte ich gar nicht sagen gerade, sondern ich wollte nur sagen, das ist letzten Endes immer, das ist ein Marker oder ein Aspekt, den wir in unserer Entscheidungsfindung nie rausnehmen können.
Ja.
Das ist etwas genuin Menschliches, was immer in unsere Entscheidung mit hineinfließt.
Ja.
Und da sind wir dann halt auch da.
Ja.
Da bin ich Mensch.
Ja, und man darf dann schon sagen, dass letztlich Entscheidungen oder auch Gewohnheiten, die unsere Liebesfähigkeit einschränken oder den Raum zur Liebe einziehen, eben wahrscheinlich keine langfristig empfehlenswerten sind. Also,
ja, das ist richtig.
Also weißt du, als Kriterium so, dass man sich fragt, ja, ich könnte das schon machen, ich könnte da auch etwas damit erreichen oder einen Nutzen schaffen damit.
Ich kann zum Beispiel wie Bill ganz viele Fallen um mein Haus aufbauen und alle Menschen töten, die mir irgendwie zu nahe kommen wollen. Aber ein glückliches Leben beschert mir das nicht.
Ja, genau.
Um jetzt mal wieder bei der dritten Episode zu sein.
Ja, genau.
Genau. Oder ich meine, das ist ja so die Mafia-Logik quasi, für die Familie alles und dann ist auch scheißegal, wie viele Leute dafür über die Wupper gehen.
Ja.
Ja. Und das ist zum Beispiel, wenn man den Paten anguckt, großartiger Film, kennt ihr ja wahrscheinlich, oder großartige Filme, da kriegst du das ja wirklich genau präsentiert. Die Logik funktioniert und sie ist nach außen eiskalt und nach innen warmherzig,
ja, ja,
und verständlich. Und trotzdem merkst du genau das, was du gesagt hast, Manuel, was das dann letzten Endes mit den Protagonisten macht. Dass du, wenn du nach außen knallhart bist, und zwar gerechtfertigt aus deinem eigenen Blick, weil du nach innen zur Familie hin halt der was Gutes tun möchtest, daran gehst du dann am langen Ende doch zugrunde, sozusagen.
Ja.
Mhm. Ja. Und genau, und dann ist natürlich die große Frage, also ohne die Frage jetzt beantworten zu können, hätte Joel die Möglichkeit zur Weltrettung durchgehen lassen sollen oder quasi sein Kind retten. Das können wir so jetzt gar nicht beantworten. Aber zumindest die Frage stellt sich halt immer, wie viele können unter meiner Liebe leiden? Oder wie viele andere dürfen unter meiner Liebe leiden?
Ja,
sozusagen.
Ja.
Und das ist eine gute Frage, finde ich, die man sich als Welt, als Gesellschaft schon irgendwie stellen muss.
Mhm, absolut. Und das ist eine Frage, die uns, mit der uns die Serie auch ein Stück weit zurücklässt. Das ist etwas, was uns dann in der zweiten Staffel, die ja angekündigt ist und hoffentlich nächstes Jahr erscheinen wird, die uns dann ganz bestimmt wieder begleiten wird. Ich muss langsam zum Schluss kommen, weil wir hier schon uns in Überlänge bewegen. Aber ich versuche so als Fazit, und ihr dürft dann gerne auch noch mal euch äußern, aber so als Fazit zu sagen, das ist echt eine Serie nicht nur für, ganz sicher nicht nur für Leute, die das Game gespielt haben und auch nicht nur für Leute, die das Zombie-Genre mögen, sondern für Leute, die einfach mit diesen Protagonisten in eine unglaublich tiefgehende, spannende, facettenreiche Geschichte eintauchen wollen und sich diesen ethischen Fragen stellen wollen, die sich am Rand einer Apokalypse so ergeben. Das wäre so mein Fazit. Was würdet ihr sagen, für wen ist das was?
Alle, die keine Angst vor großen Themen haben, weil es sind alle großen Themen dabei. Es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, es geht darum, wie gehe ich damit um, ob ich das, habe ich ein Schicksal, habe ich kein Schicksal, habe ich einen freien Willen, mich zu entscheiden, was für ein Leben möchte ich führen, gerade auch was für ein Leben, wenn die Dinge gefühlt auseinanderbrechen, wie will ich mein Leben dann gestalten, wie gestalte ich meine Beziehung? Wem vertraue ich mein Leben an? So, also alle, die keine Angst vor solchen Fragen haben. Und ich würde auch nochmal in dem zustimmen, was du gesagt hast, Manu. Ich bin auch nicht der größte Zombie-Fan. Auch wie schon gesagt, keine Gamerin. Und trotzdem, ja, so eine unglaublich schön erzählte Serie mit, wie gesagt, großen Themen und auch, wie ich finde, angenehme Länge. Also keine Serie mit 20 oder 25 Episoden, sondern man hat 9 Episoden. Die sind ein bisschen länger, aber kann man wunderbar als Abendunterhaltung jeden Abend eine Folge schauen. Und wer einfach zwei Menschen dabei zuschauen will, wie die sich eben durch diese großen Themen durchackern, nicht explizit in den Gesprächen, aber durch das, was sie tun und durch die Menschen, denen sie begegnen und durch die Geschichten, die nebenbei erzählt werden.
Ja.
Der sollte sich Last of Us angucken.
Come on. Ganz genau. Ich würde noch hinzufügen, dass auch für den Genrefreund genug dabei ist. Also ich meine, wir haben uns jetzt einfach sehr darüber gefreut, dass es einfach nicht nur Genrekost ist. Mhm. Aber auch der Genrefreund kommt immer wieder auf seine Kosten, aber kriegt dazu eben auch noch wirklich tiefes Drama und tolle Charakterzeichnungen und spannende Lebensfragen wirklich so dicht erzählt, dass du dich überhaupt nicht, also dass du einfach reingesogen wirst. Das ist ja, du hast gerade gesagt, es sind ja nur 9 Episoden, aber die sind so dicht. Mhm. Da ist jede einzelne, das ist wirklich auch ganz, ganz stark. Und dann kann man ja mal sagen, ich gehe mal davon aus, so nah wie diese erste Folge am ersten Teil des Spieles ist, es gibt ja eben auch einen zweiten Teil des Spieles, das wird dann die zweite Staffel sein. Also jemand, der die Serie jetzt fertig guckt, der könnte dann einfach den zweiten Teil des Spiels spielen und dann weiß er wahrscheinlich, wie die ganze Serie ausgehen wird. Wir anderen warten dann halt einfach noch mal ein Jahr oder so. Also ich hoffe, ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie das ganze Ding weitergeht, weil ich sehr gespannt bin, was sie da jetzt noch weiter erzählen wollen. Weil ich irgendwie denken würde, wow, da was soll da jetzt noch kommen?
Sozusagen. Ja. Ja, ihr Lieben, wenn das nicht gereicht hat, diese fulminanten Empfehlungen euch für diese Serie heiß zu machen, dann kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich hoffe, dass ihr eure Freude findet mit The Last of Us und natürlich, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Jana, Jay, es war einmal mehr eine große Freude, dass mit euch aufzurollen.
Wie immer ein Fest.
Ja, ein Fest. Ich muss auch sagen, es macht mir so viel Spaß, seit wir das zu dritt verantworten und uns dann auch austauschen können und dann auch mal irgendwie nachts um 11 einen Screenshot schicken. Ich bin auch dran und so. Ich liebe das und freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Ach, und übrigens, den einen Satz noch, weil die Jana ja gerade so wunderschön geworben hat für die Serie. Das freut mich sehr, weil Jana, ich hatte ja die Serie vorgeschlagen und ich habe gedacht, na, ob das so, also mir war schon klar, das ist nicht dein Genre und trotzdem habe ich gedacht, Diana wird ihre Freude an dieser Serie haben. Und voll, von daher ist das sozusagen auch eine Einladung an Dianas dieser Welt. Gib dir mal eine Chance.
Ja, sehr schön. Ihr Lieben, macht's gut und
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Habt's schön.
Tschüss.
Ciao. RevLab.